Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Marketa Maurova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Václav Havel ist heute Morgen in Bratislava angetroffen, wo er seinen letzten Staatsbesuch als tschechischer Präsident begonnen hat. Diesem Besuch messe er eine besondere, eher symbolische Bedeutung bei, sagte Havel unmittelbar vor seiner Abreise aus Prag. Über das Programm des Staatsoberhauptes in der slowakischen Hauptstadt berichtet aus Bratislava Martina Schneiberková.
In Bratislava reiste das tschechische Präsidentenpaar zuerst zum Grab von Alexander Dubček, wo Präsident Havel Blumen niederlegte. Danach wurde er im Präsidentenpalais in Bratislava vom slowakischen Staatspräsidenten Rudolf Schuster empfangen, der Václav Havel den Orden des Weißen Doppelkreuzes verlieh. Wie Schuster betonte, vor allem für Havels Verdienste für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Schuster sagte, Havel unterstützte die Slowakei beim NATO-Beitritt und setzte sich für die Slowakei auch in der Zeit ein, als das Land Probleme hatte. Havel unterstrich, er schätze die Auszeichnung sehr hoch ein. Sie sei keine formale Angelegenheit. Während der folgenden Gespräche diskutierten die beiden Staatspräsidenten über die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO sowie künftig im Rahmen der Europäischen Union, aber auch in der Visegrader Staatengruppe. Sie erklärten, diese Zusammenarbeit habe einen anderen Sinn als am Anfang, sie sei aber sehr wichtig. Thema der Gespräche war auch die Suche nach Havels Nachfolger im Präsidentenamt. Schuster bezeichnete Havel als eine Persönlichkeit, die einen festen Platz auch in der slowakischen Geschichte hat. Auf dem Programm des Besuches von Präsident Havel in Bratislava stehen noch Treffen mit weiteren slowakischen Politikern sowie Verleihung tschechischer Auszeichnungen an einige slowakische Persönlichkeiten. Aus Bratislava für Radio Prag, Martin.
Man auf eine außerordentliche Weise reagieren müsste. Dies erklärte heute der Direktor des tschechischen Sicherheits- und Informationsdienstes BIS, Jiří Růžek. Die Information über ein afghanisches Kommando, das bereit ist, in Tschechien einzufallen, bezeichnete er als einen Komplex von nicht konkreten Anregungen, als eine allgemeine Nachricht und Warnung, die der Geheimdienst jede Woche mehrfach erhält. Er reagierte damit auf einen Bericht des deutschen Blattes Das Bild vom letzten Samstag, dass gewisse Terroristengruppen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Tschechien bedrohten. Die Stellung, aber auch die Verantwortung der Bürger gegenüber den staatlichen Behörden wird sich verstärken. Dazu soll eine Novelle der Verwaltungsordnung beitragen, die heute vom Kabinett verabschiedet wurde. Es handelt sich um den zweiten Versuch der Regierung, die Staatsverwaltung als einen Dienst den Bürgern anzunähern. Der erste Entwurf wurde vom Abgeordnetenhaus abgelehnt. Die bisherige Verwaltungsordnung gilt in Tschechien seit 1967. Die Parteivorsitzenden der drei Regierungsparteien, Wladimír Špidla, Cyril Svoboda und Petr Mareš, wollen in einer Pause während der heutigen Kabinettssitzung über die Wahl eines neuen Präsidenten verhandeln. Sie konnten sich bei einem Treffen am Dienstag nicht auf einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten einigen. Die Demokratische Bürgerpartei ODS besteht nach wie vor auf Václav Klaus als Präsidentschaftskandidaten. Dieser gilt jedoch für die Regierungsparteien als inakzeptabel. Der Straßenverkehr in Tschechien wurde am Mittwoch durch Glatteis, Schnee und starke Windböen kompliziert, die zur Entstehung von Schneezungen führten. Die schlimmste Lage ist im Šumavar Böhmerwald. Schwierigkeiten gibt es aber auch in den Landkreisen Karlovy Vary, Liberec und in Mittelböhmen. 5 bis 8 Kandidaten für den Posten des Generalintendanten des tschechischen Fernsehens sollen aus der heutigen Sitzung des Rates dieses öffentlich-rechtlichen Senders hervorgehen. Die Ratsmitglieder werden sie aus 40 Bewerbern auswählen, die formale Bedingungen für das Auswahlverfahren erfüllt haben. Der neue Direktor wird frühestens am 26. Februar bekannt sein. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Jitka Mladková.
EU-Osterweiterung, darunter der EU-Beitritt Tschechiens und junge Leute, das ist unser erstes Thema im Tagesecho. Das Goethe-Institut Prag begeht dieser Tage das 10. Jubiläum seines Bestehens, Thema Nummer 2. Außerdem werden wir Sie, liebe Freunde, über eine Neuigkeit aus dem Geschehen um die Prager U-Bahn berichten, die durch das Hochwasser im Sommer 2002 einen schweren Schlag erlitten hat. Der EU-Kalender, der von der Stiftung Generation Europe, ist nach 4 Jahren zu einem festen Bestandteil der Rucksäcke tschechischer Schüler geworden. Er hilft auch in weiteren Kandidatenländern wie der Slowakei, Ungarn und Polen, die Schüler über die Europäische Union aufzuklären und sie quasi für den Integrationsgedanken zu gewinnen. Dagmar Keberlova hat mehr Informationen dazu.
Dieses Jahr hat das kleine bunte Büchlein, das wie ein Kalender begleitet von Informationen zur Europäischen Union konzipiert ist, bei den Schülern in Tschechien etwas schlechter abgeschnitten. Doch der Grund dafür ist nicht die sinkende Beliebtheit der Europäischen Union, sondern die Tatsache, dass die Schüler den Kalender aufgrund der Überschwemmungen später bekommen haben als sonst, erklärt der Verantwortliche für dieses Projekt Josef Wochoska von der Agentur Socrates. Der Inhalt habe sich dieses Jahr im Hinblick auf die EU-Erweiterung bedeutend verändert. Diesmal werden, um sich nicht zu wiederholen, fast keine Informationen mehr über die europäischen Institutionen gebracht, und zweitens wollten die Herausgeber auf die EU-Projekte hinweisen, sowie auf alles, was die EU mit ihren Fonds und Programmen wie PHARE, SAPARD, Socrates etc. unterstützt hat. Ein Bestandteil des Kalenders ist ein Fragebogen, den die Schüler dann an den Herausgeber zurückschicken. Diese Angaben werden als Hilfe benutzt, um die Ansichten und Kenntnisse der Schüler über die EU-Problematik zu ermitteln. Nach wie vor erfreut sich der EU-Beitritt der Tschechischen Republik bei den Schülern hohe Beliebtheit. 59% von ihnen wollen Tschechien als EU-Mitglied sehen. Was sie am meisten anzieht, sei die Möglichkeit, im Ausland zu studieren und zu arbeiten. So geht aus den Antworten hervor. Die Schüler reagieren auch sehr sensibel auf die aktuelle politische Situation, meint Josef Wochoska. So ist die Beliebtheit Österreichs in den vergangenen Jahren, wo es österreichische Grenzblockaden wegen des AKWs Temelin gab, unter den 15 EU-Ländern an die letzte Stelle gefallen. Heuer sei es wieder das 6. beliebte EU-Land. Für Schüler, die den ausgefüllten Fragebogen zurücksenden, sind verschiedene Preise vorbereitet. Die besten 4 sind jeweils ein Sprachkurs in Deutschland und Frankreich und 2 Reisen nach Brüssel. Herr Schneider vom Goethe-Institut, das diesen Aufenthalt finanziert, fragte ich, was auf den ausgelosten Schüler wartet.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Leute, die also die Sprachen lernen, auch die Länder kennenlernen, in denen man diese Sprachen spricht. Und dieser Kurs kann also frei ausgewählt werden von den Gewinnern. Und oftmals ist es also ein Jugendkurs, der dann in Schwäbisch Hall stattfindet. Das heißt, dass dort Jugendliche aus der ganzen Welt da sind, die unter 18 sind, und dass es da auch eine Ganztagsbetreuung gibt und dass man da sehr, sehr gute Möglichkeiten hat, also das gesamte Gebiet um Schwäbisch Gmünd kennenzulernen. Der Aufenthalt dauert 4 Wochen.
Beim Stichwort Goethe-Institut bleiben wir auch in den nächsten Minuten. Ich begrüße meine Kollegin Silla Schultheiß. Sie kommt gerade von einer Pressekonferenz zurück. Anlass war das 10-jährige Bestehen des Goethe-Instituts Prag.
Genau, und dieses 10-jährige Bestehen nimmt das Goethe-Institut zum Anlass für eine ganze Woche von Feierlichkeiten, die an diesem Samstag, dem 1. Februar, beginnt, und zwar mit dem Deutschlehrertag, der traditionell eigentlich Mitte März stattfindet, um den Geburtstag von Johann Amos Komenský herum, und diesmal anlässlich des 10-jährigen Bestehens vorverlegt wurde. Es ist wie immer eine breite Palette von Veranstaltungen für Deutschlehrer aus der ganzen Tschechischen Republik, wo ihnen Unterrichtsmaterialien angeboten worden. Zum Abschluss gibt es eine tschechisch-deutsch-polnische Theateraufführung diesmal, und das Leitmotiv dieses Deutschlehrertages ist diesmal Europa. Ebenfalls wird am 1.2. dann eine Ausstellung eröffnet, 10 Jahre Goethe-Institut, wo anhand von Plakaten und Fotos in den Räumlichkeiten des Prager Goethe-Instituts die letzten 10 Jahre anhand der Hauptveranstaltung nochmal nachvollzogen werden. Und dann geht es weiter in der kommenden Woche mit einem Höhepunkt der Lyriknacht am 6.2., wo wirklich eine lange Nacht der Poesie 5 Stunden lang Freunde des Goethe-Instituts ihr liebstes deutsches Gedicht vorlesen. Das Ganze wird begleitet mit Jazz-Einlagen junger Musiker, und es werden viele ehemalige Mitarbeiter auch des Prager Goethe-Instituts dazu erwartet. Dann gibt es noch eine Veranstaltung, die sich speziell an Jugendliche richtet. Das Prager Goethe-Institut möchte also auch speziell tschechische Jugendliche hier gewinnen, hat auch dazu eigens einen Radiospot vorbereitet, der auf tschechischen Rundfunksendern ausgestrahlt wird. Und zwar handelt es sich um die tschechische Premiere des deutschen ersten Horror-Episodenfilms, eines Stummfilms von Richard Oswald aus dem Jahr 1919. In Deutschland bereits ein Kultfilm, hier in Tschechien noch nicht bekannt. Jetzt, wie gesagt, sollen die tschechischen Jugendlichen die Möglichkeit haben, ihn hier erstmals zu sehen. Schließlich der abschließende Höhepunkt von dieser Woche, die den Auftakt zu dem 10-jährigen Bestehen des Goethe-Instituts bildet, ist eine Podiumsdiskussion zum Thema europäische Wertegemeinschaft im Lichte einer künftigen europäischen Verfassung. Und hier nehmen als Teilnehmer der Generalsekretär des Goethe-Institutes, Joachim Felix Leonhardt, teil, sowie wichtige Akteure von damals und heute, wie zum Beispiel der frühere deutsche Außenminister Klaus Kinkel, der ja vor 10 Jahren hier im Prager Goethe-Institut mit seinem tschechischen Kollegen Jiří Dienstbier quasi die Eröffnungszeremonie geleitet hat, jetzt also nochmal auf 10 Jahre zurückblickt.
Gut, vielleicht danke dir für deinen ausführlichen Bericht. Ich glaube, wir können uns hier in Prag auf die Programme von Goethe-Institut freuen, und freuen können sich auch unsere Hörer, denn wir werden ausführlicher über einige Programme zumindest berichten. Nach den Hiobsbotschaften der letzten Monate, als der Prager Metro nach dem verheerenden Hochwasser im August 2002 bisweilen das halbe Streckennetz ausfiel, konnten die Prager Verkehrsbetriebe am Mittwoch endlich auch wieder eine gute Nachricht vermelden. Im Metro-Depot in Prag-Slitschin wurde ihnen nämlich der erste von 20 neuen Wagenzügen vom Typ M1 übergeben, der gleichzeitig das Premierenprodukt der im Mai letzten Jahres gegründet Firma Siemens Kolejová-Vozidla darstellt. Der als Siemens-Tochter neu entstandene tschechische Schienenfahrzeughersteller hatte zunächst den Auftrag zur Lieferung von 22 Wagenzügen des im Bankrott gegangenen Unternehmens ČKD Dopravní Systémy übernommen, um nun nach nur 8-monatiger Anlaufzeit seine erste Eigenproduktion zu präsentieren. Im Gespräch, das Lothar Martin mit dem Bereichsleiter für Transportsysteme der tschechischen Siemens GmbH, Jan May, geführt hat, nimmt Diplom-Ingenieur May zunächst noch einmal Stellung zur vor 8 Monaten vorgefundenen Ausgangslage.
Wir haben damals versucht, gemeinsam Lösungen zu finden, so dass die erste Serie der ersten 22 Züge, die da im Konsortium geliefert wurden, dass die auch, sagen wir mal, in der entsprechenden Qualität und richtig an den Kunden abgeliefert werden können. Heute sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir den ersten Zug, sagen wir mal, unter der Flagge Siemens aus dieser Fabrik dem Kunden übergeben können. Und das ist der erste Zug der zweiten Serie eben von 20 fünfteiligen Zügen, die wir heute dem Kunden übergeben.
Da ist gleich meine nächste Frage. Sie sagen, die 22 Wagenzüge, die früher geplant und gewünscht worden sind, schon übergeben worden, und jetzt ist es eine neue Serie, die sogenannte Serie M1. Können Sie uns dazu Näheres sagen? Was zeichnet diese Serie besonders aus?
Diese Serie basiert selbstverständlich an der ersten Lieferung. Das heißt, es sind weitgehend identische Züge mit etlichen Änderungen aber. Das heißt, man sagt weitgehend, von Optik her gesehen sind das die gleichen. Es verstecken sich aber etliche Änderungen, so wie der Kunde die im Betrieb bei den ersten 22 Zügen gesehen hat oder sich gewünscht hat. Und da haben wir etliche Änderungen im Interieur eingebracht und selbstverständlich die Qualität verbessert.
Können Sie uns dazu genaueres sagen? Was können die Prager und ihre ausländischen Fahrgäste von diesen neuen Wagenzügen erwarten?
Diese Züge ermöglichen den Verkehrsbetrieben, das Angebot an schönen und komfortbedingten Zügen hier auszuweiten. Das heißt, zu den 22 ersten, diese weitere Serie von 20. Fahrkomfortmäßig gibt es selbstverständlich große Änderungen zu den bestehenden Zügen aus der russischen Produktion, wo diese Züge viel leiser sind. Die Ventilation wurde verbessert bei diesen Zügen, und allgemein das Fahrverhalten dieser Züge ist wirklich, sag mal, sehr unterschiedlich zu den bestehenden Zügen.
In höheren Ländern Europas wird der 27. Januar als Holocaust-Gedenktag begangen. An diesem Tag im Jahre 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit. In Tschechien ist es noch nie so weit. Es liegt zwar ein Gesetzentwurf vor, auf dessen Grundlage der 27. Januar künftig als Holocaust-Gedenktag auch im tschechischen Kalender einen festen Platz einnehmen wird. Wie sich in diesem Zusammenhang die tschechische Schulministerin Petra Buskova äußerte, müsste dieser bedeutende Tag und die mit ihm verbundenen Veranstaltungen unter anderem auch auf die junge Generation ausgerichtet sein, um gerade bei dieser Alterskategorie das Vergessen eines wichtigen Kapitels der Geschichte zu verhindern. Nach seiner Meinung, ob tatsächlich ein großes Defizit auf Seiten der jungen Menschen zu verzeichnen ist, fragten wir Leo Pavla, Direktor des Jüdischen Museums in Prag.
Situace je, myslím, lepší, než byla třeba ještě počátkem 90. let, co se týče informace.
Die Situation ist etwas besser, als dies zum Beispiel noch Anfang der 90er Jahre der Fall war, was den Umfang der Informationen in den Lehrbüchern anbelangt. Doch eine Sache ist, einen Lehrstoff zu vermitteln, und eine andere, wenn die Informationen emotional wahrgenommen werden sollen. Und noch etwas anderes ist es, logische Schlussfolgerungen für die Gegenwart und die Zukunft zu machen. Auf der formellen Ebene also ist die Situation, denke ich, besser geworden. Auch hierzulande gibt es mittlerweile eine Reihe von Bildungsprojekten, die sich die Erziehung zur Toleranz und gegen den Rassismus bzw. den Antisemitismus zum Ziel setzen. Und da ist auch das Thema Holocaust von großer Bedeutung. Ich fürchte aber, dass man in den meisten Schulen immer noch auf der traditionellen, eher formellen Gestaltung des Unterrichts verharrt, der meiner Meinung nach keinen besonderen Effekt hat.
Leo Pavlat glaubt nicht, dass man diese ganze Problematik nur den Schulen bzw. den Lehrern überlassen sollte, da es sich hierbei um einen breiteren Rahmen der Erziehung zur Toleranz, Bürgerbewusstsein handelt, um eine Erziehung, wie Pavlat wörtlich sagte, im Geiste einer zivilen Gesellschaft und der demokratischen Werte. Der Holocaust sei keine einmalige Angelegenheit gewesen. Seine Prinzipien, zumindest einige von ihnen, seien auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart zu finden. Dazu, wie die Geschichte des Holocaust in den Lehrbüchern reflektiert wird, sagte uns Pavlat Folgendes.
Po pádu komunistického režimu vlastně ty učebnice svým způsobem samozřejmě.
Unmittelbar nach dem Fall des Kommunismus haben die Lehrpläne und Lehrbücher keine wesentlichen Veränderungen erfahren. Angesichts der Tatsache, dass der Holocaust als Thema vom früheren Regime vollkommen ignoriert wurde, hat es einige Zeit gedauert, bis man dieses Thema nicht mehr nur als Angelegenheit einer Minderheit, das heißt Angelegenheit der Juden und der Roma, betrachtete. Etwa Mitte der 90er Jahre kam es dank einer öffentlichen Diskussion zwischen der jüdischen Gemeinde und dem Schulministerium zu einer Wende dieser Sichtweise.
Das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin.
Die Internationale Grüne Woche ist eines der bedeutendsten Schaufenster für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie. Etwa 500.000 Besucher haben sich die Ausstellung angesehen, die am vergangenen Sonntag in Berlin zu Ende ging. Wo den Verbrauchern und einer wachsenden Zahl von Fachbesuchern landwirtschaftliche Produkte und Spezialitäten aus aller Welt präsentiert werden, darf Tschechien natürlich nicht fehlen. Vor allem angesichts seines ansteigenden negativen Saldos im Agraraußenhandel und in Erwartung des Beitritts zur EU. In der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazines möchten wir Sie über den Beitrag der Tschechischen Republik zur diesjährigen Internationalen Grünen Woche informieren. Dazu begrüßt Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon in Prag Jürgen Siebeck. Die tschechische Landwirtschaft hat seit 1989 einen grundlegenden Transformations- und Privatisierungsprozess erlebt, an dessen Ende eine Verringerung der Produktion um etwa ein Drittel und ein Abbau der Arbeitskräfte von 60% stehen. Schon der niedrige Anteil der Agrarexporte von etwa 3-4% am Gesamtexportvolumen macht deutlich, dass Tschechien kein typisches Agrarland ist. Während im Import nach Tschechien weiterhin Obst und Gemüse dominieren, versucht man den Export von tschechischen agrarischen Qualitätsprodukten mit hohem Veredelungsgrad und Mehrwert sowie von landestypischen Spezialitäten zu steigern. Der tschechische Gemeinschaftsstand auf der Grünen Woche wurde vom Landwirtschaftsministerium der Tschechischen Republik als indirekte Förderung des Agrarexportes mitfinanziert. Dazu Dr. Emrich Watzek, der stellvertretende Leiter der Abteilung Internationales Protokoll und Werbung des Ministeriums.
2003 organisiert das Ministerium die 11. Präsentation an der Grüne Woche. In diesem Jahr sind hier 14 Firmen und der Stand des Ministeriums.
Im Agraraußenhandel nehme Deutschland bei der Einfuhr in die Tschechische Republik die erste Position und in der Ausfuhr die zweite Stelle ein.
Dieser Markt ist für unsere Firmen sehr wichtig. Wir wollen hier typische böhmische Produkte vorstellen, zum Beispiel Bier, Melkereiprodukte, Käse, Fleischereiprodukte oder Bäckereiprodukte.
Trotz des schärferen Wettbewerbes, auf den sich die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelerzeuger Tschechiens im Zuge des EU-Beitritts vorbereiten, sieht Herr Dr. Vacek vom Landwirtschaftsministerium die Aussichten positiv.
Wir haben alle Bedingungen erfüllt. Für uns wird das sicher eine weitere Entwicklung der Landwirtschaft. Ich kann sagen, dass die Situation sicher nicht schwieriger wird als jetzt.
Ingenieur Michael Gabriel vertritt die Firma Jima, eine Molkerei aus Jihlava-Iglau, die zum ersten Mal auf der Grünen Woche ausstellt.
Wir sind eine von den 5 größten Molkereien in Tschechischer Republik. Wir haben ungefähr 240 Leute beschäftigt. Wir verarbeiten pro Jahr 130 Millionen Liter Milch für die Käseproduktion. Das ist die größte Käsekapazität in Tschechischer Republik. Ungefähr 9000 Tonnen pro Jahr. Wir produzieren eine typische mährische Käse. Das ist die beste Produkt für Export war auch nach Frankreich oder nach Deutschland. Die möchten nur diese Type von Hartkäse, die Type wie Emmentaler, aber ohne Löcher.
Daneben produziere man noch Butter und Eidamer-Käse mit verschiedenen Gewürz- oder Gemüsezutaten, mit denen man neu auf den deutschen oder EU-Markt vordringen wolle.
Wir exportieren 70% unserer Produktion, aber das geht nicht alles nach EU. Wir sind deshalb hier, dass wir möchten dem deutschen Kunden vorstellen unsere Produkte und zu lernen, was für den Geschmack die deutsche Kunde hat. Aber wir möchten auch finden die Kontakte mit diesem Großhandel für die Milchprodukte oder mit verschiedenen anderen Handelsorganisationen.
Ingenieur Gabriel glaubt, dass der EU-Beitritt Tschechiens den Export seiner Produkte erleichtern wird.
Im Moment ist es manchmal schwierig wegen verschiedener zolltechnischer Grenzen und Begrenzungen. Das ist begrenzte Menge von Ware und dann die Zoll und andere Gebühren sind ziemlich hoch. Für das Geschäft, speziell in der Rahmen der EU, werden wir mehr konkurrenzfähig als jetzt.
Der Preis für den Rohstoff Milch sei zwar schwankend, aber im Durchschnitt sehr ähnlich in Tschechien und Deutschland. Durch die billigere Arbeitskraft in Tschechien könne man die Endprodukte dann jedoch preiswerter gestalten. Wahrscheinlich würde dieser Kostenvorteil noch ein paar Jahre andauern. Etwas skeptischer beurteilt der Vertreter einer anderen Branche die Marktchancen seiner Firma nach einem EU-Beitritt. Dr. František Čefunka präsentiert auf der Grünen Woche zum 7. Mal die Produkte der Firma Hof Service AG aus Hradec Králové, Königgrätz. Diese ist im Bereich hochwertiger Viehzucht tätig und vertreibt unter dem Markennamen Toro preisgekrönte Fleisch- und Wurstwaren, die sich durch eine feine, naturbelassene Qualität und traditionelle ostböhmische Rezepturen auszeichnen. Dr. Čefunka geht davon aus, dass mit dem Beitritt zur EU der wachsende Konkurrenzdruck und der ganze Prozess der Anpassung an den europäischen Markt und die EU-Normen seine Firma und die meisten landwirtschaftlichen Firmen vor schwierige Aufgaben stellen. Auf der Grünen Woche waren, wie schon seit 1993, auch mehrere Betriebe vertreten, die Back- und Konditoreiwaren vertreiben. Dr. Jiří Ulíš von der Jizertke Pekarni in Liberec-Reichenberg meint,
hier sind wir deshalb, weil wir möchten wissen, wie die deutsche Kunde Interesse über unsere Ware haben. Die Interesse über diese Produkte, die sind groß, aber trotzdem liefern wir nicht unsere Ware nach Deutschland, weil es sind große Schwierigkeiten noch heute über die Grenze mit den Waren kommen.
Daneben spiele natürlich eine Rolle, dass der Vertrieb von Brot- und Backwaren aufgrund der vom Verbraucher geforderten Frische gewöhnlich nur ein regional begrenztes Einzugsgebiet hätte. Trotzdem setze man auch hier auf Erleichterungen beim Grenzübergang durch die EU, denn gerade traditionelle böhmische Backspezialitäten würden auch in Deutschland ihren Markt finden.
Diese böhmische Knödel ist das beste Produkt, was wir hier verkaufen. Diese Ware können Sie zu Hause einen Monat ganz ruhig im Kühlschrank haben.
Die Bäckereibetriebe freuten sich über einen besonders regen Zuspruch von Messebesuchern, die ursprünglich aus Böhmen stammten und deshalb an den dortigen Brot- und Backspezialitäten besonders interessiert seien. Die Firma Bonico, die tschechischen Senf, Mayonnaise und Soßen verschiedener Geschmacksrichtungen produziert, kann auch auf einem traditionellen Kundenstamm aufbauen. Neben handwerklicher Fertigung und guten Gewürzrezepturen sei für den Markterfolg nach Ilona Schreiber hilfreich,
dass es eben sehr bekannt ist noch aus früheren Zeiten. Viele ehemalige DDR-Bürger sind da extra hingefahren nach Tschechien und haben diese Spezialitäten da mitgebracht.
Aber heute würden auch Deutsche aus den alten Bundesländern diese schmackhaften böhmischen Senfspezialitäten entdecken. Optisch und akustisch wird das Bild des tschechischen Gemeinschaftsstandes auf der Grünen Woche dominiert von einer anderen tschechischen Spezialität. An den Ständen der Brauereien Budweiser, Staropram, Kruschowice und Loni wird den Besuchern der Ausstellung tschechisches Bier kredenzt. Frau Hannelore Pönitz von der Varimex Handels GmbH.
Wir importieren exklusiv Loni-Bier nach Deutschland. Wir haben 1994 beim Punkt Null angefangen und wir importieren jetzt ungefähr 30.000 Hektoliter jedes Jahr. Das ist nach den großen tschechischen Marken sicher eine der wichtigsten Marken, die hier in Deutschland vertrieben werden. Wir wenden uns vorrangig an die Handelsketten, weil dort eben der größte Umsatz läuft und natürlich auch in den Getränkefachmärkten, die unsere wichtigen Partner sind. Die Grüne Woche ist für uns eine ganz wichtige Veranstaltung, um den Kunden, den Endverbrauchern das Loni-Bier auch mal in einer Atmosphäre einer kleinen Kneipe nahebringen zu können. Und wir haben sehr viele Kunden, die das sehr schätzen und jedes Jahr wiederkommen.
Ein Konsument, also jemand aus der eigentlichen Zielgruppe der Grünen Woche, sagt, wie ihm eines der tschechischen Biere schmeckt.
Na wunderbar. Tschechische Bier ist ja dafür bekannt, dass es zu den besten der Welt gehört und kann man hier eigentlich nur bestätigen.
Na, sind Sie auch auf den Geschmack gekommen? Na, Stravi, Prost und Dobrochutsch, guten Appetit wünscht Ihnen am Ende des Berichtes von der Grünen Woche und des heutigen Wirtschaftsmagazines Jürgen Siebeck.
So, liebe Freunde, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich und auf ein Wiederhören freut sich Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 400.